Da sind wir wieder mit der dritten Folge. Moin Felix.
Moin Philipp.
Was haben wir für heute uns ausgedacht?
Noch nicht wir.
Und was ist das Wenige?
über was war es noch?
Weiß ich ausgesehen.
Richtig. Dass wir über Leistungsgesellschaft sprechen wollten.
Ja. Ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht als Vorbereitung. Aber ich habe die nicht wirklich zum Punkt bringen können. Das ist eigentlich gar nicht so ein... nicht genau gesagt, was damit überhaupt gemeint ist.
Okay.
Hast du schon irgendwelche Ideen?
Auch nur was sehr Schwammiges.
Okay. Ja, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, gute Folge.
Beste. Ne, also tatsächlich habe ich ein Problem damit, dass wir in so einem Art Effizienzwahn drin stecken, der so ein bisschen unreflektiert abläuft.
Ja.
So ein bisschen wie ein Stier, der gerade Feuer gefangen hat und wild wütend sein Unwesen treibt und sich hinterher denkt, wenn der wieder runterkommt, so, Alter, was habe ich denn jetzt gemacht?
Ja, das ist halt irgendwie so ein veraltetes Wirtschaftsdenken, was gerade überall noch sein Unwesen treibt.
Ja. Dann bist du jetzt direkt beim Kapitalismus gelandet, ne?
Nö. Mich darauf zu beschränken, eigentlich nicht. Also Kapitalismus hat natürlich viel damit zu tun, aber Effizienz kannst du ja auch im Kommunismus als Kriterium nehmen.
Gibt es eigentlich auch andere Wirtschaftsformen neben den beiden?
Schwierig. Es ist ja so, dass man, wenn man mal ganz weit abstrahiert, dass das Unterscheidungsmerkmal da ist, geregelter Markt und nicht geregelter Markt und mehr als Planwirtschaft oder freie Wirtschaft ist halt schwer vorzustellen. Es gibt eher dann so Mischformen wie soziale Marktwirtschaft oder so, was ich für im Grunde das Bestmögliche halte von dem, was wir bisher so kennen, aber so richtig ein drittes Abseits wüsste ich nicht.
Gibt es. Und zwar gar keins. gar keine Wirtschaft. Also die Amerikaner, also die Indianer aus der alten also die Federmenschen, ne, von Nordamerika, die hatten kein Konzept von Besitz oder Eigentum. Deshalb hatten die wahrscheinlich weder noch...
Das kannst du aber als Kommunismus auslegen. Das ist das, was Kommunismus anstrebt im Grunde. Also eine sehr starke Ausprägung vom Kommunismus. Denn wenn du kein Konzept von Privatbesitz hast, dann bedeutet das ja, dass alles allen gehört und dass jeder davon das nehmen kann, was er braucht. Und das ist eigentlich das Ziel, was Planwirtschaft immer verfolgt, dass jedem das zukommt, was er braucht.
Ja, aber das, was mich jetzt... Ich stimme dir zu, aber... Die erste der erste Gedanke, der einem in den Sinn kommt, wenn man darüber nachdenkt, dass die Indianer kein Konzept von Besitz haben, ist auch nicht Kommunismus.
Kommt auf den an, der denkt. Also bei mir ist das der erste Gedanke.
Tatsächlich?
Ja.
Ich habe da eher so ein soziales Gefühl als ein wirtschaftliches. Also für mich ist Kommunismus eher ein wirtschaftlicher Begriff als ein sozialer.
Naja, Kommunismus ist ja eine, wird ja oft als starke Form des Sozialismus angesehen. Und dann eben eine sehr harte Ausprägung vom Kommunismus wäre genau das eigentlich.
Ist ja auch interessant, weil dieses Volk da langfristig damit gelebt hat. Wir haben ja so eine Art Unternehmenskult momentan. Die vollständig auf Wachstum getrimmt sind und dann natürlich irgendwann wieder untergehen.
Ja.
Und dafür dann wieder ein neues Unternehmen sprießt. Also im Prinzip sprießen immer neue Unternehmen und verdrängen die alten. Ist auch nicht schlecht, wir haben dadurch ziemlich viel Schnickschnack. Also ein wichtiger Punkt ist wahrscheinlich der Wettbewerb, die Konkurrenz. Also ich denke, dass ein bisschen Konkurrenz gesund ist, dass es gut ist, dass es förderlich ist für die für das Wohlergehen im Prinzip der Leute.
Da kommen wir an einen interessanten Punkt. Also das, was mir zu unserem heutigen Thema einfällt, ist im Grunde, dass die, was Leistungsdruck, also was ich an dem Begriff schön finde, ist, dass der sehr deutlich macht, dass es eine Zielsetzung gibt und was im Moment diese Zielsetzung in vielen Bereichen ist. Ich glaube, die allermeisten Debatten, so politische Debatten oder wirtschaftliche Debatten oder so, kranken nicht daran, dass die Menschen einfach verschiedene Auffassungen hätten, sondern daran, dass sie sich über die Zielsetzung nicht klar sind. Wenn wir zum Beispiel über, nehmen wir mal, die Arbeitszeit eines Arbeiters nachdenken, dann können wir uns ja als oberes Ziel vielleicht darauf einigen, dass wir das danach ausrichten sollten, dass es der Gesellschaft möglichst gut geht damit. Das heißt, möglichst viel, möglichst gut. Was gut gehen ist, können wir dann auch noch, müssen wir auch noch genauer definieren. Wenn wir das aber nicht machen, dann kann zum Beispiel einer hingehen und sagen, gut geht es den Leuten, wenn sie materiell möglichst, ja, möglichst gut versorgt sind, also möglichst viel haben. Und dafür ist es natürlich dienlich, wenn der Arbeiter viel arbeitet. Ein anderer könnte sagen, gut geht es dem Arbeiter, wenn er möglichst viel persönliche Freiheit hat. Daraus folgt, dass er möglichst wenig arbeiten muss. Und jetzt ist es so, dass diese beiden Leute, die das diskutieren, natürlich nicht der Meinung sind, dass für persönliche Freiheit du mehr arbeiten solltest oder für mehr materielle oder weniger, sondern sie streiten sich implizit über die Zielsetzung. Aber wenn sie nur darüber reden, dass es eben der Gesellschaft gut gehen soll und die Unterziele sich nicht klar machen, dann werden sie halt sich nicht einigen können, weil der eine sagt, für das oberste Wohl ist es gut, viel zu arbeiten, und der andere sagt, dafür ist es gut, wenig zu arbeiten. Und so sieht es aus, als würden sie einander nicht verstehen können, obwohl sie nur ihre Ziele nicht klar gemacht haben und die Schlussfolgerung, die der andere zieht, eigentlich auch ziehen würden.
Interessant, ja. Missverständnis, beziehungsweise
Missverständnis
falsche Annahmen. Falsche Annahmen.
Ja, genau. Also
man glaubt, der Gegenüber ist ein Gegner, aber es ist eigentlich ein Freund, nur man hat sich nicht vorher ausgesprochen.
Ja, auch das nicht wirklich. Also man legt eben nicht das Ganze da, man legt vor allem Ziele nicht da.
Was man
Deshalb.
Eigentlich will, danke, dass du es mich halt aussprechen lassen.
Sorry.
Ja. Jetzt wäre das gewesen, ja.
Ja. Also ich glaube, die Zielsetzung ist ganz wichtig, da das siehst du so in so vielen Bereichen, auch auf sehr trockener technischer Ebene siehst du das sehr oft, wenn über Effizienz von irgendwelchen Sachen geredet wird. Da meint man immer in der Technik dann einfach eine Zahl angeben zu können, zum Beispiel einen Wirkungsgrad oder ähnliches. Aber Effizienz ist natürlich auch abhängig von einem Ziel. Das heißt, wenn man dieses Ziel nicht vorher gut formuliert hat, dann kann man seine Effizienz nicht wirklich aufstellen.
Gebe ich dir recht. Das heißt, du möchtest, ich denke einfach mal kurz, dass du jetzt quasi forderst, dass wir uns klar machen, was wir eigentlich wollen.
Ja, ganz genau. Dass wir uns und auch anderen, mit denen wir darüber reden, das klar machen.
Um dann vernünftig darüber streiten zu können.
Ich bin der Meinung, dass es dann keinen Streit mehr gibt. Wenn wir wirklich die Ziele uns klar vor Augen halten, dann können wir auch sehen, wie wir da hinkommen. Also wieder mit dem Beispiel von dem Arbeiter. Wenn ich sage, jemand muss wenig arbeiten für das allgemeine Wohl und du das anders siehst, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ich dir nicht dieses Ziel der persönlichen Freiheit da vorher dargelegt habe.
Ja.
Denn du wirst ja nicht der Annahme sein, dass für die persönliche Freiheit viel Arbeitszeit gut ist. Da würden, glaube ich, beide zu dem gleichen Schluss kommen, wenn sie eben sehen, worüber sie diskutieren. Die eigentliche Diskussion müsste dann darüber geführt werden, in welchem Maße die persönliche Freiheit und in welchem Maße das materielle Wohlergehen der Leute eine Rolle spielt.
Ja, und was wir brauchen.
Ja, genau.
Im Prinzip geht es ja um unsere Bedürfnisse. Du baust ja nur irgendwas, weil du das Bedürfnis hast, das Produkt irgendwie zu benutzen. Und dann ist die Frage, was wir für Dinge brauchen im Prinzip, um eine glückliche Gesellschaft zu haben.
Ja, genau.
Freizeit spielt natürlich eine große Rolle. Grundversorgung natürlich. Kunst vielleicht. Sozialer Austausch. Politische Stabilität. Bisschen streiten, glaube ich. Ich glaube, ein bisschen streiten tut ganz gut. Und dann ist halt die Frage, wie man da hinkommt. Und wir formen dann Staaten und in den Staaten haben sich Unternehmen geformt und die Unternehmen wachsen und sind jetzt international geworden. Also global.
Und die Staaten nicht.
Die Staaten nicht.
Sind sie den Unternehmen unterlegen.
Aber die haben auch ein bisschen an Bedeutung verloren, nicht wahr?
Die Staaten?
Ja, klar.
Ja, gerade dadurch, dass sie eben nicht international sind.
Genau. Ja, es wird ja viel so, hin und wieder wird mal gesagt, wir bräuchten mal eine Weltregierung. Und ich habe noch keinen gehört, der widersprochen hätte. Aber man belässt es dann bei der Aussage.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo eine Bestrebung dafür gibt. Gibt es irgendwelche Leute, die das ernsthaft fordern?
Wahrscheinlich schon, ja, aber ich wüsste jetzt keine.
Ja, also den Gedanken, den hatten ja schon richtig viele und dafür ist es eigentlich schon wieder überraschend, wie wenig darüber gesprochen wird. Das würde ziemlich viele Dinge lösen.
Ziemlich viele Ansätze überhaupt erst möglich machen. Also das, was wir im Moment in der Wirtschaftspolitik haben, ist ja im Grunde immer das gleiche Problem. Sobald wir irgendwelche Regeln aufstellen wollen, um Menschen oder Umwelt zu schützen, kommt, wenn das gemacht wird, dann wandern die Unternehmen ab. Das basiert ja nur darauf, dass die Unternehmen international agieren können und die Regeln nicht international aufgestellt werden können.
Genau. Die machen ihren Hauptsitz da, wo es denen am besten passt. Und dadurch sind die nicht kontrollierbar.
Und die Länder sind im Grunde erpressbar.
Genau.
Ja, nur mit so einer Weltregierung müsstest du natürlich nicht nur in einer Nation die Ziele klären, sondern unter allen Menschen der Welt. Das ist natürlich noch eine viel größere Aufgabe, als eine Nation zusammenzuhalten. Da gibt es ja auch die These, dass das nur dann funktionieren kann, wenn wir eine äußere Bedrohung haben. Was ich für gar nicht mal so abwegig halte, dass wir im Grunde quasi eine Alien-Bedrohung bräuchten, um die Menschheit zusammenzubringen.
Oder andere Katastrophen.
Ja, aber unmittelbare. Wir haben ja welche, wie zum Beispiel, dass wir gerade die Erde in großen Teilen zur Wüste verwandeln. Aber das ist nicht unmittelbar genug, um die Leute zusammenzubringen.
Sicher? Ja, es ist immer noch ein bisschen nicht direkt vor der Haustür, weißt du?
Ja, sieh dir doch an, was passiert. Also, die USA sind das beste Beispiel dafür, die einfach sagen, sind die Chinesen, ist uns scheißegal. Aber auch die anderen Länder, die den Klimawandel an sich anerkennen, die reden ja trotzdem nur und agieren zu wenig. So ziemlich alle.
Ja. Wir haben dabei den Nachteil, dass, guck mal, Tiere, die eigentlich unsere Beutetiere sind, aber nie Menschenkontakt hatten auf irgendeiner komischen Insel oder so, ja? Wenn wir da ankommen, dann haben die überhaupt keine Scheu vor uns. Hast du sowas schon mal gehört? Ich habe jetzt gerade kein Beispiel zur Hand, aber
Inseln. Glaube ich auch ehrlich gesagt nicht so dran. Sieh mal, wenn du zum Beispiel Hunde und Wölfe vergleichst. Hunde sind uns ja sehr gewohnt und die haben wenig Scheu vor uns. Wölfe, die nicht an Menschen gewöhnt sind, sind sehr viel scheuer und sehr viel zurückhaltender, was Menschen angeht.
Okay, dann formuliere ich was um. Es sind doch mal diese Handys explodiert, die Akkus.
Ja.
So, du hast jetzt ein... Wie heißt das nochmal?
Was denn?
BlackBerry?
Ja.
Die explodieren ja nicht. Das heißt, wenn das Handy auf dem Tisch liegt, hast du keine Angst, dass das Handy... Du hast keine Angst vor dem Handy. Wenn du jetzt allerdings 10 von den Dingern hochgehen siehst und dann siehst du deins auf dem Tisch, dann denkst du dir... Dann hast du so eine gewisse Angst, dass das Ding auch explodiert.
Ja, mehr als vorher auf jeden Fall, klar.
An dem Gerät hat sich nichts verändert, aber dein Wissen darüber. Und wenn wir CO2 ausstoßen etc., dann sehen wir kein... Es explodiert nichts.
Ja.
Es fühlt sich so fern an.
Ja.
Also dieser Gefahrensensor im Prinzip, der funktioniert nicht. Wir haben keinen Sensor dafür. Wir spüren keine Angst. Und deshalb reagieren wir nicht. Im Prinzip reagieren wir ja nicht.
Nee.
Weil wir es halt nicht spüren. Wir haben dafür keinen Sinn.
Ja, und selbst das, was wir spüren, geht halt sehr langsam, von Jahr zu Jahr in ganz kleinen Schritten. Also es gibt ja schon Sachen, die sich jetzt schon bemerkbar machen, aber das ist wie im Grunde zum Beispiel, nehmen wir einen Baum, wenn der im Sommer grün ist und dann zum Herbst hin langsam die Blätter verwelken und dann vom Baum fallen, das alles langsam passiert, dann sehen wir dazu und das sieht alles ganz friedlich aus und dann hat er im Dezember keine Blätter mehr. Wenn der aber seine Blätter bis Dezember behalten würde und auf einmal fallen sie alle runter, wäre das viel dramatischer, obwohl das Ergebnis ja sogar von Blättersicht weniger schlimm wäre, weil der ja länger seine Blätter hätte, aber es passiert einfach dann schneller und würde uns deshalb mehr aufregen. Also das ist auch noch ein Problem mit dem Klima, dass das halt so langsam passiert, dass wir uns immer schön dran gewöhnen können im Moment noch, bis es halt zu spät ist.
Ja, und deshalb gibt es keine Panikreaktion. Und die
Deshalb
Panikreaktion.
gibt es überhaupt keine Reaktion.
Keine ernste.
Panikreaktion verbinde ich jetzt eher mit was Irrationalem.
Naja, wenn Aliens uns angreifen, dann ist schon ordentlich
Ineffektive.
Panik.
Ja, aber die Panik ist ja nicht das, was uns weiterhilft, sondern eine entschlossene, ernsthafte Reaktion.
Beides besser als nichts.
Nein, Panik ist selten besser als nichts.
Ja, okay. Love Parade war natürlich eine Katastrophe. Ja, Panik ist ein bisschen selbstzerstörerisch, das stimmt schon. Also, die Frage, die wir uns gerade stellen, ist ja eigentlich, was müsste überhaupt passieren, damit wir überhaupt vernünftig reagieren? Oder wie, was kann uns überhaupt dazu veranlassen, zu reagieren? Weil wir sind uns ja einig, dass wir reagieren müssen. Aber wir tun es nicht.
Genau.
Vielleicht könnten wir den Leistungsdruck erhöhen.
Würde ja in erster Linie bedeuten, dass noch mehr CO2 weggeballert wird.
Das würde ich so nicht behaupten. Dann korreliert für dich ja CO2 mit Leistung. Aber du.
Dem, was wir heutzutage als Leistung sehen, würde ich schon sagen, wir sehen ja als Leistung Arbeit. Also wenn ein Mensch viel arbeitet und dabei ist uns ja relativ egal, was er arbeitet, die meiste Arbeit heutzutage geschieht ja in irgendeiner Weise mit elektronischen Hilfsmitteln. Und die sind strombetrieben und mit Strom ballern wir CO2 in die Atmosphäre.
Ja, man könnte aber die Definition von Leistung anpassen.
Man kann sich das alles schön machen,
Na, ich kann
aber
aber argumentieren, dass wenn du hier die diese Eisenmine in Brasilien, wo das Schlammbecken wieder gebrochen ist, ne? Hast du davon gehört? In Brasilien ist eine Eisenerzmine und die haben Abraum, das ist so ein fester, breiiger Schlamm. Und der wird in so einem Rückhaltebecken gestaut und die Dinger sind halt höher als die umgebende Landschaft und wenn dann die Mauer bricht, dann ergießt sich das ganze Zeugs über die Dörfer und da sind irgendwie 300 Leute gestorben.
Ah ja.
Hier könnten wir jetzt über das Wort Leistung reden. Weil eigentlich ist ja so ein Rückhaltebecken zu bauen eine Leistung oder den Abraum da rein zu transportieren ist ja eigentlich auch Leistung. Es schadet allerdings. Das heißt, Ich würde eine Sache, die uns schadet, nicht als Leistung betrachten. Das heißt, in dem Falle wäre es eine Leistung gewesen, nicht dieses Becken zu bauen.
Oder ein Becken zu bauen, was hält.
Ja, genau. Denn das, das ist ja nicht förderlich für Brasilien gewesen, diese Aktion.
Aber was ich vorhin sagte, war auf deinen Einwand, wir könnten den Leistungsdruck erhöhen. Wenn du das einfach machst, dann ist ja die Definition von Leistung nicht auf einmal deine Wunschdefinition, sondern das, was die Menschen darin sehen. Und die Menschen sehen darin auch sowas wie solche Dämme zu bauen. Auch welche, die nicht halten. Das weißt du ja auch immer erst hinterher.
Ja, aber die Bedeutung von Wörtern kann sich auch ändern.
Ja, sicherlich kann sie das, aber das heißt ja nicht, dass es jetzt nicht so wäre, wie es ist.
Ja. Ich sag nur, wie es sein könnte.
Ja, klar.
Und zwar im Prinzip, wenn wir einfach sagen, dass das nicht mehr unter Leistung fällt. Alles, was uns schadet. Dann ist es auch keiner Bezahlung würdig und sollte auch verboten sein.
Ja, klar.
Es ist nämlich so ein bisschen doppelmoralisch, das als Leistung zu bezeichnen und zu verabscheuen. Weil Leistung ist für mich immer noch. Wenn mir jemand eine Leistung erbracht hat, meint man damit doch eigentlich ein Lob.
Ja, nur wer entscheidet dann, was Leistung ist und was nicht und was dann bezahlt wird und was nicht?
Naja, also...
Du arbeitest ja nun gerade im Baumarkt. Nehmen wir an, jemand würde sich von dir schlecht beraten fühlen, unabhängig davon, ob du ihn schlecht beraten hast oder nicht. Aber du berätst ihn, er macht danach irgendeinen Unsinn und das geht schief. Und er sagt, das hat ihm geschadet und war keine Leistung und ist deshalb auch nicht der Bezahlung würdig. Wer entscheidet in dem Fall?
Moralisch oder tatsächlich?
Du sagtest ja gerade, dass das nicht der Bezahlung würdig wäre, wenn man schadet, wenn man Schaden anrichtet.
Ja.
Und ich wollte jetzt wissen, wie du das praktisch umsetzen möchtest.
Naja, man überlegt, ob das, was die... Im Prinzip geht es ja darum, was Menschen machen.
Ja.
Und wir geben momentan Geld her für Dinge, die wir brauchen. Und die Erzeuger... stehen im Wettkampf miteinander und versuchen, den Preis des anderen zu unterbieten oder durch sonstige Spielereien sich einen Marktvorteil zu verschaffen, dass du dich für das Produkt entscheidest.
Insbesondere gezielte Werbung, ja.
Und du kannst ja als Besitzer des Geldes entscheiden, was du mit dem Geld machst. Es muss aber auch das richtige Angebot da sein. Das heißt, du kannst nicht in den Markt gehen und dir was kaufen, was nicht existiert.
Ja, und ich muss erstmal genügend Geld haben, um unter dem Angebot auswählen zu können. Also,
genau,
vielleicht ja nicht, wenn irgendwas angeboten wird, aber ich mir trotzdem das nicht leisten kann.
Ja, aber im Prinzip versuchst du ja durch dein Geld die maximale Leistung zu erzielen. Wenn dir einer für dein Geld einen Fußball gibt und einer gibt dir zwei Fußbälle vom gleichen Modell wie der andere, dann entscheidest du dich für die zwei Bälle. Das heißt,
und wenn er mir zwei schlechtere Fußbälle gibt?
Nein, gleiche.
Ja, da in dem Fall ist es klar, aber ich frage jetzt eben in dem anderen Fall, wo er mir zwei schlechtere gibt.
Dann musst du dich entscheiden, was du für einen Verbrauch hast an Fußbällen. Und ob der Nachbar, der die eher rüberschießt oder eher einsackt.
Denn das ist ja nun die realistische Marktversion.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass es halt ein bisschen abhängig ist von dem, der das Geld gibt. Das heißt, wenn ihr mit Zimmert hingeht und baut eine Eisenerzmine hin, dann muss der die Arbeiter bezahlen. Und wo kommt das Geld her?
Ja, klar.
Wer hat ihm das gegeben dafür?
Ja, natürlich die Kunden dieser Mine dann.
Genau. Und im Prinzip haben die einen Fehler gemacht. Das ist ja auch ein Fehler. Das ist ja auch scheiße, dass das Becken gebrochen ist für alle. Nicht nur für die direkten Todesopfer, sondern halt auch für die Investoren. Das wollen die ja auch nicht.
Ja. Aber.
Das heißt, es müsste so ein bisschen der. Die Gewinnerwartung müsste reduziert werden. Dadurch geht dann das Budget runter und dadurch geht auch automatisch dann die Größe runter.
Aber so funktionieren Investitionen nicht. Investoren suchen natürlich die, also die geben ihr Geld dafür aus, wo sie den höchsten Gewinn erwarten. Und wenn du nun einen Anbieter hast, der sagt, wir bauen Becken oder Dämme, die brechen ganz bestimmt nicht. Davon bauen wir aber auch nur ein Ding und das ist sehr teuer. Und du hast einen, der sagt, ich pflanze dir hier 10 Stück hin für das Geld. Davon brechen vielleicht 2. Dann werden die Investoren den zweiten nehmen. Für die ist das dann kein Fehler. Selbst wenn die Dinger brechen, sehen die das nicht als Fehler.
Ja, wahrscheinlich dürfen wir nicht über das Geld reden. Sondern über die, über die Menschen.
Das wäre schön, wenn das auf der Welt so betrieben würde. Aber das ist nun mal nicht Realität.
Aber es ist auch so, dass man dem Geld hinterherläuft.
Ja.
Das meine ich ja mit den Waren. Das ist eigentlich schon vergleichbar mit einer Panik, oder nicht?
Ja. Ist es das?
Ich weiß nicht, würdest du jagen gehen, wenn du noch was hast?
Ja, weil ich ein Mensch bin.
Würdest du ein neues Boot bauen, obwohl dein altes noch in Topform ist? Also ich wollte damit sagen, dass man ja meistens etwas macht, um was zu kriegen, was man halt vorher nicht hat.
Ja, das ist nun mal, also meiner Meinung nach ist das Hauptkriterium, wenn nicht das einzige, in dem sich der Mensch von anderen Tieren unterscheidet. Denn,
Du meinst den Konsum, den Überfluss?
Nein, die chronische Unzufriedenheit.
Ja.
Wenn ein Löwe gejagt hat und er hat was erlegt und er isst das, dann legt er sich auf die faule Haut.
Ja.
Dann sonnt er sich den Tag über und freut sich über seinen Jagderfolg. Der Mensch nicht. Der Mensch geht dann nochmal jagen und jagt noch mehr und versucht seine Jagd zu optimieren und ist nie zufrieden. Der Mensch kann sich nicht einfach in die Sonne legen und entspannen und sich über das freuen, was er geschafft hat und darüber, dass er hat, was er wollte. Der Mensch sucht immer mehr, deshalb entwickelt sich der Mensch auch weiter.
Naja, teils, teils. Kommt auf die Kultur an.
Jede Kultur hat...
Wir Deutschen haben auch sehr den Ruf, sehr arbeitsgeil zu sein.
Ja, aber... die Ich weiß nicht, es mag vielleicht Ausnahmen geben, aber so ziemlich alles, was ich von menschlichen Kulturen gesehen habe, bisher hatte im Grunde das gleiche Muster, dass die Menschen ihre Sachen immer weiter verfeinern, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben.
Wie gesagt, ich stimme dir zu, wenn du das nicht auf alle Menschen ausweitest.
Welche nicht?
Du sagst, das ist eine Grundeigenschaft des Menschen, aber ich sage, dass das auf jeden Fall von vielen praktiziert wird, wenn nicht von der Mehrheit, aber nicht
Von welchen denn nicht?
in unserer DNA steckt. Die indigenen Völker des Amazonas-Regenwaldes. Hunderte afrikanische Stämme, die nordamerikanischen Indianer bzw. die Amerikaner, die Aborigines, die Papua-Neuguinea-Typen.
Das sehe ich anders. Nehmen wir zum Beispiel die Indianer, die haben auch ihre Sachen immer weiter optimiert. Sie haben ihre Jagd optimiert, sie haben ihre Waffen optimiert. Sie haben zum Beispiel, als Feuerwaffen ins Land kamen und verfügbar waren, auch die Feuerwaffen genommen und waren nicht mehr zufrieden mit denen, die sie hatten. Sie haben untereinander Kriege geführt, weil sie auch mit ihren Territorien nicht zufrieden waren. Auch die haben immer versucht zu optimieren, was sie
Ja,
hatten.
aber jetzt vermischst du zwei Dinge, und zwar einmal die Optimierung, beziehungsweise einfach eine Verbesserung gegenüber einer chronischen Unzufriedenheit und einer Gier. Im Prinzip ist es ja Gier.
Da, das ist eben genau mein Punkt. Da würde ich sagen, das hängt klar zusammen, denn eine Optimierung ist immer mit Aufwand verbunden und Aufwand treibst du nicht, wenn du zufrieden bist.
Ja, aber nur weil wenn ich zum Beispiel mich auf den Boden setze und da piekst mir eine Distel in den Po, dann setze ich mich eins rüber. Aber das hat nichts mit Gier zu tun.
Aber mit Unzufriedenheit mit deinem
Ja.
vorherigen Platz.
Ja, da war ich unzufrieden, aber nicht gierig. Gierig ist mehr wollen, als man
Die
braucht.
Gier hast du jetzt, glaube ich, auch gerade reingebracht. Also was ich da meine, ist vor allem Unzufriedenheit. Dass die Unzufriedenheit eben im Grunde der Grundzug des Menschen ist, der ihn von anderen Tieren unterscheidet. Der Mensch ist immer unzufrieden.
Okay, um dich richtig zu verstehen, du hast eben das Beispiel gebracht vom Löwen, der sich ausruht nach
Ja,
Erfolg.
ja.
Und hast gesagt, ein Mensch würde weiterjagen und weiter verbessern.
Genau, der ist nicht zufrieden damit, dass er gejagt hat. Der will seine Situation weiter verbessern, indem er auch noch einen Vorrat anlegt. Das ist Unzufriedenheit mit der Situation, keinen Vorrat zu haben.
Ja, aber Unzufriedenheit ist allerdings was Natürliches, das hast du nicht nur beim Menschen. Ein Hund kann genauso gut unzufrieden sein.
Ja, aber Hunde haben trotzdem, also Hund ist schwierig, weil Hunde natürlich eine Kunstkreatur sind, die unter Menschen aufwachsen. Aber nehmen wir.
Aber jedes Tier, was aggressiv ist, ist auch unzufrieden.
Temporär natürlich schon. Also temporäre Unzufriedenheit findest du natürlich überall, aber nicht diese chronische Unzufriedenheit wie beim Menschen.
Und da denke ich halt, dass du eigentlich Gier meinst. Gier ist für mich, ich brauche zum Überleben dies und jenes. Ich kann aber mehr nehmen und deshalb tue ich es auch.
Hier ist für mich ein Unterbereich der Unzufriedenheit. Und zwar der, wo es um die materielle Situation geht, dass man mit seiner eigenen materiellen Situation unzufrieden ist.
Ja, aber ein gewisses... Ich habe überhaupt nichts damit, wenn man versucht, eine Situation zu verbessern. Das ist auch ein ganz natürlicher Prozess. Stillstand ist Rückschritt. Das stimmt sogar.
Ja, aber erzähl das mal irgendwelchen Tieren, die seit Jahrtausenden so jagen, wie sie jagen.
Vielleicht haben sie es ja perfektioniert.
Dann, wenn die das so sehen würden, dann wären sie aber trotzdem mit ihrem Stand zufrieden. Menschen nicht. Menschen sagen niemals, sie haben es jetzt perfektioniert. Das ist der Unterschied.
Also sagst du, es geht immer besser? Oder du sagst, Menschen denken, es geht immer besser?
Ja.
Du kannst
und ich bin auch ein Mensch und glaube es auch.
Stört dich das?
Was?
Dieses Attribut.
Welches Attribut?
Der chronischen Unzufriedenheit.
Ach so. Weiß es nicht, würde ich so nicht behaupten, nein.
Ah, okay.
Das ist natürlich auch das, was den Menschen dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist.
Ja. Ich habe aber ein Problem mit Gier.
Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, Gier ist ein Bereich der Unzufriedenheit. Und auch Gier bringt im Grunde weiter.
Kurzfristig.
Auch langfristig. Wie mal, wenn zum Beispiel Menschen sich Essen beschafft hätten, ob sie es nun gejagt haben oder sonst wie. Und das ist, keine Ahnung, einen Tag lang haltbar, dann macht es für sie erstmal Sinn, Essen für einen Tag einzulagern. Wenn sie aber gierig sind, dann wollen sie trotz der Widrigkeit Essen für mehr Tage einlagern, obwohl das schlecht werden würde. Dann müssen sie sowas wie einen Kühlschrank oder so entwickeln. Und das passiert im Grunde aus der Gier heraus, mehr Essen da zu haben. Und trotzdem bringt die Entwicklung des Kühlschranks langfristig weiter. Du benutzt ja nun auch einen Kühlschrank. Der ist ja keine unnütze Erfindung.
Also mittlerweile sehe ich die Verbindung zwischen der Unzufriedenheit und der Gier.
Ah, okay.
Also ich behaupte von mir, verzichten zu können. Dass ich sage, ich könnte das haben, aber ich brauche es nicht. Und deshalb nehme ich es auch nicht.
Können kann man immer leicht sagen, aber wenn du dich bei dir umsiehst, könntest du wirklich behaupten, dass du die Dinge wirklich brauchst, die in deinem Zimmer sind? Das könntest du doch von so gut wie gar nichts sagen. Fangen wir schon mit dem Computer an. Wirklich brauchen würdest du ihn ja nicht. Du könntest auch ohne ihn leben. Man könnte auf ihn verzichten. Aber wir sind Menschen und wir machen es nicht.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich auf alles verzichte. Ich habe gesagt, dass ich verzichten kann.
Auf ein paar Sachen, klar.
Das heißt, ich könnte hübschere Möbel haben. Zum Beispiel.
Das ist jetzt aber die andere Richtung. Dieses, es ginge besser.
Ja, aber ich meinte ja, dass ich verzichten kann. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf alles verzichte.
Ja, sicher, jeder kann verzichten.
Ich lasse es mir gerne gut gehen, aber ich brauche nicht alles.
Man kann sich immer noch was ausdenken, was man haben könnte, worauf man aber verzichtet.
Ja. Und ich glaube, im Prinzip ist die Gier, wenn man nicht verzichten kann, wenn man die Fähigkeit nicht
Wenn man
hat,
aber auf gar nichts verzichten kann,
etwas
dann
nicht
gibt es keinen Gierigen.
in Besitz zu nehmen, was man in Besitz nehmen könnte.
Das kannst du nicht auf etwas beziehen. Sieh mal, wie viele Leute könnten eine goldene Kloschüssel in Besitz nehmen? Schon recht viele Menschen, aber wie viele Menschen haben das? Sehr wenige. Alle anderen nehmen das nicht in Besitz, obwohl sie es könnten.
Okay,
Aber
dann.
das heißt nicht, dass die alle nicht gierig wären.
Okay. Dann formuliere ich um. Ob ich jetzt einen goldenen Klodeckel besitze oder ein Objekt mit gleichem Marktwert, habe ich den gleichen Besitz im Sinne von, wie viel Kaufkraft hat das, was du unterm Besitz hast. Das heißt, du wertest alles markttechnisch, was du besitzt. Dann kommst du auf eine Summe und das ist dein Besitz. Und
Okay.
ich meinte das im Prinzip, dass du deinen Besitz vergrößern könntest, aber es nicht tust. Und wenn man diese Eigenschaft nicht hat, also wenn man das nicht kann, also im Prinzip der Zwang besteht, dass sobald man eine Möglichkeit hat, den Besitz zu vergrößern, Satzkonstruktion. Weißt du, was ich sagen wollte?
Ja, ich weiß, was du sagen wolltest, ja. Ja, ich stimme dir auch darin zu, dass natürlich nicht alle Leute gierig sind auf materieller Ebene, aber ich würde schon behaupten, dass ein Mensch, der nicht unzufrieden ist, erleuchtet ist, dass das äußerst selten ist, dass die allermeisten Leute nach irgendetwas streben und
Kannst du den anderen doch mal wiederholen, was mit erleuchtet?
würde behaupten, dass ein Mensch, der nicht unzufrieden ist in irgendeiner Form, dass der erleuchtet ist. Und dass die allermeisten Menschen das nicht sind, sondern irgendetwas anstreben. Das müssen nicht immer materielle Sachen sein. Das kann genauso gut Anerkennung von deinem Umfeld oder sonst irgendwas sein. Aber ich bin doch ziemlich sicher, dass die allermeisten Menschen nach irgendetwas streben, was sie nicht wirklich bräuchten. Also sagen wir jetzt mal nicht Luft zum Atmen oder Wasser zum Trinken,
Ja.
sondern was darüber hinaus.
Das heißt der absolute Verzicht.
Was heißt der absolute Verzicht?
Dass man sich auf ein Minimum beschränkt.
Was ist damit?
Das Existenzminimum, wie man so schön sagt, aber das echte.
Ja, aber was ist damit? Also.
Also, dass du körperlich nicht stirbst.
Ja, ich weiß, wovon du redest, aber du hast das gerade einfach nur als Begriff reingeschmissen.
Achso, ja, das ist auch jemand, der auf alles verzichtet. Das ist auch das, was du gerade unter einer erleuchteten Person.
Nein, die erleuchtete Person muss nicht auf alles verzichten. Sie muss es nur können. Das
Okay.
ist der Unterschied. Es gibt auch Leute, es gibt tatsächlich Leute, die für die ist dieser Verzicht das, wonach sie streben. Die streben aber auch. Jemand, der danach strebt, ganz wenig zu haben und quasi den
Ich weiß, was du
Minimalismus
meinst, ja.
leben möchte, der ist auch nicht frei. Der ist auch unzufrieden, wenn er Dinge hat, unser Erleuchteter nicht. Den kannst du nicht unzufrieden kriegen, weder durch Verzicht noch durch das, was er hat.
Matata. Und was willst du damit sagen?
Oh, wodurch waren wir denn darauf gekommen? Gute Frage.
Gier.
Bitte?
Gier. Unzufriedenheit.
Ach, die Gier ist so ein Ding, was du immer reinbringst. Die Gier ist für mich ein Unterpunkt.
Leistung,
Also
ja.
die Gier ist eben Unzufriedenheit auf materieller Ebene.
Oh, für mich auch immateriell. Also du kannst es für dich beschränken, wenn du möchtest, aber für mich ist es auch ein soziales.
Ja, meinetwegen. Dann könnte man die Gier eventuell der Unzufriedenheit gleichsetzen.
Nur an materiellen kannst du es halt so wunderschön beobachten.
Ja, nur wo du eben als Einwand gegen die Unzufriedenheit die irgendeinen materiellen Verzicht gebracht hattest, da war mir eben die Unterscheidung wichtig, dass
Okay.
für mich keineswegs nur Materielles eine Rolle spielt, sondern alles, wonach man strebt.
Stimmt, ja. Aber das Problem mit unserer Unternehmenskultur ist ja, also es ist im Prinzip eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir durch die Unternehmenskultur enorme technologische Fortschritte. Aber es gibt auch den Missbrauch, die Lüge, der Betrug. VW hat betrogen. Ja? Die bauen richtig geile Autos und haben trotzdem betrogen. Aus Gier.
Nicht nur VW, so ziemlich jeder Autokonzern.
Das ist nur ein Beispiel, wo wir haben überhaupt kein Problem damit, dass es Volkswagen gibt. Die bauen gute Autos. Aber die waren gierig. Und das war die ungesunde Komponente. Das, um im Wettbewerb mitmachen zu können, das ist wie Make-up bei Frauen. Wenn alle Frauen auf Make-up verzichten würden, wäre es im Prinzip ein fairer Wettkampf. Aber so, oder bei Doping, das ist dieses Prisoners-Dilemma. Wenn keiner dopt im Radsport, dann ist es fair. Aber sobald ein einziger anfängt, müssen alle nachziehen. Genauso Werbung, wenn kein Unternehmen Werbung machen würde, wäre auch wieder alles fair. Aber sobald einer Werbung macht, sind die anderen nur Nachteile. Und da müssten wir es eigentlich, das fände ich geil, wenn wir das schaffen würden, diese Illusion aus dem Wettbewerb rauszunehmen.
Welche Illusion?
Abgaswerte. Lebensdauer von irgendwelchen Geräten.
Aber Abgaswerte gibt es, die sind keine Illusionen und Lebensdauern auch.
Ja, aber die wurden doch beschönigt.
Ja. Aber das heißt ja nicht, dass Abgase eine Illusion wären.
Nein, aber die präsentierten, die präsentierte Qualität des Produktes.
Ach so. Aber wie willst du das denn machen? Also das halte ich für komplett utopisch.
Das geht, indem der Betrug stärker geachtet wird, nicht geachtet, verachtet wird.
Ja, aber selbst wenn du jetzt keinen Betrug hast, also schon durch die Erscheinung von deinem Produkt, weckst du ja Vorstellungen, von denen der Kunde nicht wissen kann, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht, weil der Kunde nicht allwissend ist.
Ja, aber lügen sollte man trotzdem nicht.
Nein, darüber sind wir uns einig, nur wo du meintest, dass du diese Illusion komplett aus dem Wettbewerb raushaben willst, daran glaube ich nicht. Der Mensch weiß ja über das Produkt nicht alles. Das heißt, er muss sich was dazu dichten. Und natürlich ist das Illusion
Ja,
immer.
aber das ist doch Vorsatz, was VW gemacht hat.
Ja, klar, also.
Und das bitte nicht. Das wird als, in der Gesellschaft wird es halt als nicht so dramatisch angesehen. Ich bringe jetzt VW als Beispiel. Ich meine aber die komplette Unternehmenskultur, die wir haben. Dass belogen und betrogen wird.
Ja, also dass Konzerne nicht lügen sollten, darüber sind wir uns einig, gar keine Frage.
Ja, ich habe das im Kontext gebracht mit der Gier. Dass es im Prinzip die Moral ist, die verbessert werden kann.
Ja, natürlich kann die Moral verbessert werden.
Du sagst das so, als wenn das völlig klar ist.
Wem ist denn nicht klar, dass Unternehmen auch nach nicht moralischen Vorsätzen handeln? Natürlich ist da Luft nach oben. Das weiß doch auch jeder.
Okay. Und du sagst, dass es utopisch ist, daran zu glauben. Oder dass es eine Utopie ist, eine betrugsfreie Wirtschaft zu haben.
Nein, betrugsfrei nicht. Ich hatte da mich auf die Illusion bezogen, von der du gesprochen hast, dass der Kunde eine Illusion über ein Produkt hat.
Oh, okay, gut, dann falsches Wort an der Stelle.
Nein, Betrug. Betrug könnte man natürlich schon deutlich reduzieren gegenüber dem, was wir im Moment haben, wenn das im Interesse der Gesellschaft wäre.
Ja, und das meine ich auch. Und was uns davon abhält, ist die Gier.
Ja, das stimmt. Die Gier ist aber auch nicht allein schlecht. Also die Gier zu eliminieren wäre auch wieder... Also wenn wir Gier mal als im Grunde den Wunsch nach... im Fall von so einem Konzern nach Gewinn im Grunde ansehen. Natürlich muss so ein Konzern Gewinn anstreben, sonst geht er pleite und kann überhaupt keine Autos mehr bauen.
Ja.
Also da würden wir das Kind mit dem Bade auskippen.
Dann formuliere ich das ein bisschen um. Jeder hat das Recht zu konsumieren.
Kommt drauf an, was er konsumiert. Weed im Moment noch nicht.
Ja.
Sorry, wegen dem Wort konsumieren. Mach weiter.
Auch ein Konzern, aber, also der konsumiert ja im Prinzip das Geld der Kunden. Jetzt wurde ich gerade abnimmt. Aber die Gier ist dann im Prinzip, wenn der mehr fordert, als ihm zusteht.
Ja, aber wer entscheidet denn, was einem Konzern zusteht und was nicht?
Die Kultur, der Mensch, die Moral. Die Moral der Menschen.
Das ist ja im Moment auch das, was passiert. Demnach würde Konzernen sehr, sehr viel zustehen.
Es ist nicht die Frage, ob viel oder wenig, sondern mehr, als sie verdient hätten.
Ja, aber wie gesagt, wer entscheidet, was die verdient haben?
Naja, stell dir vor, du baust irgendwas. Und du machst irgendeine Erfindung, und zwar erfindest du den automatischen Rasenmäher. Sagen wir, es gäbe den noch nicht.
Okay.
Und du patentierst dir das. Und dann musst du einen Preis dafür ansetzen. Und es ist absolut legitim, dass du Geld verlangst dafür, dass du den entwickelt hast, baust und verkaufst. Okay? Moralisch finde ich legitim, solange du in einem Geld, in der Geldwelt lebst. Aber nicht, wenn du die Kunden ausbeutest, wenn du nach mehr verlangst, als das Gerät wert hat. Schönes Beispiel, so eine medikamentöse Tablette in den USA für irgendeine Krankheit wurde patentiert und für $1,50 verkauft, glaube ich. Und das ist eine überlebenswichtige Tablette für die Leute mit der speziellen Krankheit. Und das Patent wurde verkauft an einen Investor. Und er hat anschließend das alleinige Recht gehabt auf diese überlebenswichtige Tablette und hat den Preis, ich glaube, erhöht auf $150 die Tablette. Und das ist ein schönes Beispiel davon, wie das vorherige Unternehmen Geld verlangt hat, auch Gewinne erzielen wollte, es vielleicht auch getan hat, und wie das zweite Unternehmen das auch macht, allerdings mehr verlangt, als dem Unternehmen zusteht. Das ist Ausbeuterei.
Das ist also erstmal, um das klarzustellen, ich finde natürlich auch, dass sowas überhaupt nicht geht, aber...
Also im Prinzip, lass es mich bitte kurz auf den Punkt bringen, im Prinzip möchte ich, dass in der Wirtschaft, der im Prinzip mehr oder weniger ein Tauschgeschäft gilt, das heißt, du tauschst meistens Gut gegen Geld, und dass man halt die Dinge so austauscht, dass keiner hinterher ärmer ist als der andere. Also ein wertgleicher Tausch.
Ja.
Ja.
Darf ich?
Ja.
Also, wie gesagt, ich finde natürlich auch, dass sowas überhaupt nicht geht. Aber in dem Fall überlebenswichtige Tablette. Der Investor kann natürlich sagen, das Leben ist verdammt viel wert. Und das Leben ist vielleicht mehr wert als 1,50 pro so eine Tablette, die dafür notwendig ist. Und der kann deshalb natürlich auch sagen, er erhöht den Preis. Wie hoch macht er den Preis? Ab wann ist es dann nicht mehr gerechtfertigt? Das Das ist ja eine Entscheidung, die nicht so leicht zu treffen ist, weißt du?
Ja.
Also meine Lösung für sowas wäre im Grunde nur der kommunistische Ansatz. Dass man diese Pharma-Geschichte für lebensnotwendige Sachen verstaatlicht. Dass das finanziert wird durch die Gesellschaft und dass da kein Investor Gewinn daraus zieht.
Ja. Das heißt, du machst im Prinzip nur ein einziges Unternehmen und das wird geführt von allen.
Ja, genau. Also du musst zumindest mindestens ein Unternehmen haben, was staatlich geführt ist. So dass die Menschen nicht halt den Investoren ausgeliefert sind. So wie es mit diesem Medikament, was du gerade beschrieben hast, der Fall wäre. Denn also diese komplett freie Wirtschaft, die ist zynisch. Dieser Investor kann ja nun sagen, wem sein Leben weniger wert ist als 150 pro Tablette, der kann sterben. Und ich denke, um solchen Sachen Einhalt zu gebieten, muss der Staat Grundversorgung von Menschen gewährleisten können, in allen Bereichen.
Was mich sehr stört, ist, dass die Qualität der Erzeugnisse bewusst verringert wird, um einen höheren Absatz zu generieren durch Bruch.
Welche Erzeugnisse, wovon reden wir gerade?
Uhren. Strumpfhosen, Drucker, Autos,
Glühbirnen. Okay, also redest du von allgemeinen Sachen und nicht mehr von den Medikamenten?
Genau.
Okay, nur.
Ja.
Okay.
Das heißt, dass du bessere Qualität erzeugen könntest, als es tust. Und das ist für mich ein Bug. Das kann doch nicht gut sein.
Ja, Lösungsvorschlag.
Zerschlagung von Kartellen.
Bin ich bei dir?
Okay, sind wir zu zweit.
Oder sind wir weit mehr? Wir sind halt nur nicht die Richtigen. Nicht die, die es genannt haben.
Ja, doch, zum gewissen Teil schon. Also auch hier diese Veränderungen in der Gesellschaft, wie das Laub am Baum, muss auch nicht von heute auf morgen passieren, sondern das passiert auch peu à peu.
Passiert das wirklich?
Klar. Ganz langsam, aber es passiert.
Wie kannst du das beweisen?
Naja, also wenn du dir die
auch,
Kultur
passieren könnte, aber
wenn du dir die Kultur von heute anguckst und vergleichst mit vor 10 Jahren, dann findest du jetzt vielleicht Unterschiede, aber nicht viele. Aber wenn du vergleichst mit 1870, mit 1530, dann hat sich richtig viel getan. Oder im Jahr 40 oder im Jahr 5000 vor Christus, da findest du Unterschiede. Offensichtliche.
Ja, klar.
Aber für einen Mensch in dieser Zeit, der lebt dann da seine 50 Jahre oder 80 und der denkt sich, oh, passiert nicht viel. Und so denken sich das halt 100 Generationen. Und am Ende hat sich doch was getan.
Nein, Philipp, ich sage ja nicht, dass sich nichts tut. Ich wollte nur wissen, wie du darauf kommst, dass es sich verbessert. Kann sich genauso verschlechtern.
Habe ich gesagt, verbessert?
Ich sagte ja, dass ich mit der Zerschlagung der Kartelle bei dir sind, dass wir da auch viele sind, aber nicht an den richtigen Stellen. Und du sagtest doch teilweise schon und es verändert sich auch was. Das hatte ich da jetzt rein interpretiert. War das falsch?
Jein. Also ja, im Prinzip meine ich das ja. Also ich sehe halt Veränderung als passiver Prozess, nicht als aktiver.
Was ist ein passiver und was ist ein aktiver Prozess?
Die Blätter fallen vom Baum während des Runterfallens durch Gravitation getrieben, aber es ist trotzdem passiv. Aktiv war der Baum. Und dass die Blätter dann runterfallen und nicht in der Luft schweben bleiben, ist ein passiver Prozess. Das heißt, eigentlich lässt der Baum die Blätter nicht zu Boden fallen, sondern er wirft sie ab. Er stößt sie ab. Man muss immer reagieren, das meine ich im Prinzip damit. Das ist alles nur eine Reaktion.
Aber eine Reaktion
ist
ja
nicht,
keine Repassion. Die ist aktiv.
Ja, aber du kannst nicht reagieren, bevor der Grund da ist.
Nee, klar.
Da sage ich, es kommt ein Grund und dann wird einfach reagiert. Manchmal richtig, ja. Manchmal falsch. Aber was unsere Unternehmenskultur angeht, verschlechtert sie sich und dadurch verbessert sie sich auch wiederum. Also die Werte in den Menschen verbessern sich dadurch, weil die reagieren, dass es sie sehen, dass es schädlich ist.
Okay.
Das heißt, wenn du erkennst, dass das, was du tust, falsch ist, musst es aber noch weiter tun, warum auch immer, dann ist es noch eine bessere Situation, als würdest du es nicht erkennen. Und ich glaube schon, dass wir gerade diesen Erkenntnisschritt machen.
Wenn ich es noch weiter tun muss, ja. Nehmen wir aber an, ich mache was, was falsch ist und habe es noch nicht erkannt.
Ja.
Dann gibt es immerhin die Möglichkeit, dass ich es noch erkenne und was ändere. Wenn ich aber was mache, was falsch ist und es schon erkannt habe und ich mache es trotzdem noch weiter, obwohl ich es nicht müsste, das ist dann übel, weil was kann dann noch kommen?
So, ja, aber stell dir mal vor, du brichst mit dem Boot auf und jetzt ist ein Unwetter. Dann musst du ja trotzdem noch deine Bootsfahrt zu Ende bringen. Du kannst sie ja nicht abbrechen.
Ja, aber ich kann auf den Hafen zuhalten oder es nicht tun.
Ja, ja, aber... Ja, genau. Das heißt, in beiden Fällen musst du noch weitermachen. Die Fahrt an für sich war ein Fehler, aber es ist nicht falsch, weiterzufahren, wenn du einmal aufgebrochen bist. Und der Typ, der es erkannt hat, dass er gerade Scheiße gebaut hat, ist in einer besseren Situation als der Typ, der es nicht erkannt hat. Und ich glaube, dass wir gerade in dem Prozess sind, dass wir in diesem Unwetter sind und es merken. Deshalb ist jetzt das Unwetter nicht weg. Aber die Erkenntnis.
Ich glaube, dass die Menschen es schon gemerkt haben und trotzdem nichts tun. Trotzdem nicht umdrehen und wieder zum Hafen fahren.
Ja, aber also das, wir haben halt so einen riesen Kran, der ist sehr schlecht manövrierfähig. Also die Kursänderungen sind langsam.
Aber wo siehst du die Bestrebungen zur Kursänderung? Hast du dafür Beispiele?
Guck dir mal die Sonntagsumfrage an von ARD.
Umfragen. Von Umfragen halte ich nicht besonders viel. Was Leute sagen, ist immer was völlig anderes als das, was sie tun. Und das, was sie tun, ist das, was sich auswirkt.
Okay, dann folgendermaßen. Wir erkennen gerade, dass wir hier und da Schaden anrichten. Und wir haben mehr Know-how als unsere Väter durch das Internet. Und Computer generell. Und können so Innovationen auf den Markt bringen, die weniger schädlich sind. Das setzt A voraus, dass wir das erkannt haben und B dann auch reagieren. Und das sehe ich.
Ich halte das für ein Irrtum, dass die Generationen vor uns nicht gewusst hätten, was sie tun.
Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Ja, schon, das stimmt. Aber da hast du noch 2100 gelesen.
Gerade das zeigt ja, dass sie gewusst haben, was sie tun.
Ja, aber nicht in der Dramatik. Das spitzt sich doch zu. Also ich habe noch gelesen in den Büchern, dass bis 2100 sich was ändern soll, klimatechnisch. Das druckt doch heute keiner mehr. Heute steht da drin 2030. Dann steht da 2050. Das ist viel konkreter geworden. Das ist schon ein Unterschied. Also wenn du im Jahr 2000 liest, in 100 Jahren, das sind 2, 3, 4 Generationen.
Ich hoffe, dass du recht hast.
Sagen wir mal 4 Generationen. Und 4 Generationen in die Zukunft, denkst du dir, oh, müsste man was tun, aber naja, es sind 4 Generationen. Und jetzt denken wir, okay, wir erleben es selber, scheiße, und unsere Kinder dann natürlich auch in voller Heftigkeit. Und das macht's akuter.
Warum agiert dann immer noch kaum jemand?
Also, wenn du dir anguckst, willst du eine Revolution haben? Meinst du, wir brauchen dafür eine Revolution, um das hinzukriegen? Oder geht das, ist das ein fließender Prozess oder ein abrupter? Meinst du, dass es...
Ich fürchte, dass wir schon eine Revolution brauchen. Weil die Entscheidungsgewalt im Moment zum großen Teil bei den Konzernen liegt und die sie nicht friedlich wiederhergeben. Die Politik agiert im Moment auch nur als Verlängerung der Konzerne. Und wenn du dir zum Beispiel Frankreich anguckst mit den Gelbwesten, die Demo war vor Weihnachten zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, noch kleiner als zum Beispiel so eine TTIP-Demo, die wir in Berlin gemacht haben. Und der Unterschied war, in TTIP sind wir einfach nur einen Tag lang friedlich durch die Straßen marschiert, als sehr viele Leute haben natürlich der Sache Ausdruck verliehen, dass wir sehr viele Leute sind und dass wir dazu eine Meinung haben und auch welche das ist. Das hat keinen interessiert, in Frankreich schon.
TTIP ist gecancelt worden.
Das lag aber nicht an diesem Prozess und es ist auch nicht wirklich gecancelt worden. Die gefährlichste Klausel lebt weiter. Aber da hat es... Protest nicht gereicht, da brauchte es auch etwas Drastisches, und zwar Trump. Mit Obama wäre TTIP auch nicht gefallen, das lag an Trump, da brauchte es halt so einen Dude. Und in Frankreich brauchte es halt auch heftige Proteste. Ich glaube nicht, dass wir Friede, Freude, Eierkuchen, eine schöne Welt uns aufbauen können. Ich glaube, dass die, die im Moment die Macht haben und die im Moment die Fäden nicht einfach so an uns abtreten und nicht einfach so in unserem Interesse ziehen. Wir müssen uns darum kümmern.
Was schlägst du vor?
Tja, meine Lieblingsform wäre, dass wir den Markt umstrukturieren zu einem fairen Markt, in dem wir boykottieren, was nicht fair ist. Das Problem dabei ist nur, dass man die Leute dazu nicht so leicht bewegt bekommt. Ich weiß nicht, wie
Welches
wir die
Ziel
Leute
hast
dazu
du?
bewegen.
Welches Ziel wäre das?
Das Ziel wäre ein nachhaltiges Zusammenleben der Menschen.
Ich behaupte, das haben wir.
Halte ich gegen.
Was genau soll nachhaltig sein?
Sehr gute Frage. Das ist ja der Punkt, was ich am Anfang gesagt hatte. Wir uns darüber immer klar sein müssen. Die Frage hätte ich jetzt sonst auch selber gestellt. Lebensqualität soll nachhaltig sein.
Das heißt, egal ob gut oder schlecht, aber ohne Veränderung.
Bitte was?
Naja, nachhaltig ist ja, dass es nicht schlechter wird, beziehungsweise fortexistiert.
Ja, dass es nicht abgebaut wird.
Und du sagst gute Lebensqualität oder Lebensqualität. Du hast gesagt Lebensqualität, aber du meinst gute, nicht wahr?
Qualität bedeutet doch, dass es gut ist.
Nö, kann auch Scheißqualität sein.
Das heißt dann ja aber wenig Qualität oder keine Qualität.
Ja, aber Qualität.
Wenig Qualität, bis keine Qualität, also keine Qualität. Qualität bedeutet doch, dass es gut ist. Wenn etwas mehr Qualität hat als etwas anderes, dann ist es besser.
Für mich ist das wie mit der Temperatur, es kann kalt sein, aber du hast dann trotzdem noch Wärme. Halt nur weniger.
Ja, genau. Du hast dann weniger Wärme.
Und so hast du Lebensqualität, egal, sobald du lebst, hast du eine gewisse Qualität des Lebens. Dein Leben hat immer eine Qualität, die Frage ist nur, ob die gut oder schlecht
Ah,
ist.
jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Okay, nein, natürlich hohe Lebensqualität.
Okay, woran machst du fest, dass wir die nicht haben?
Ich behaupte nicht, dass wir die nicht hätten.
Haben wir die?
Im Moment haben wir welche, ja. Behaupte, dass die nicht nachhaltig ist. Dass
Okay.
wir sie nicht erhalten, sondern dass wir sie abbauen.
Okay. Inwiefern hast du eine Idee, wie wir sie nicht abbauen, wie wir es momentan tun? Achso, achso.
Großer Ansatzpunkt wäre da das Klima, wenn wir zum Beispiel mit dem Klima vorsichtiger umgehen würden. Das hieße zum Beispiel nicht viel Billigfleisch essen oder so, was eben sehr viel CO2 in der Produktion erzeugt und was auch dafür mitverantwortlich ist, dass Wälder abgeholzt bzw. verbrannt werden. Wenn wir solche Sachen, also um nur einmal ein Beispiel zu nennen, wenn wir sowas zurückfahren würden, beziehungsweise damit aufhören, dann ja, hätten wir die Wälder immer noch. Wir würden nicht weiter dafür sorgen, dass sich die Wüsten auf der Welt ausbreiten und damit wir weniger Platz zum Anbau haben, weniger Platz zum bequem zu leben und damit die Lebensqualität abnimmt.
Das heißt, du willst die Lebensqualität erhöhen, indem du sie verringerst?
Was? Du kannst nur erhöhen oder verringern. An einem Punkt.
Ja, aber wenn du anfängst, die Produktion zu verringern,
Was ich befürworte, ist vernünftige Produktion. Solche Produktion, die nicht für die Zukunft die Lebensqualität verringert. Oder zumindest nicht in so großem Maße wie andere. Weißt du, also wenn wir zwei Möglichkeiten haben, dass wir dann nicht die nehmen, die für die Zukunft weniger Lebensqualität verheißt.
Ja. Wir haben noch eine Komponente mit drin, die ein bisschen die Dimension verändert.
Da bin ich gespannt.
Und zwar die Unübersichtlichkeit. Stell dir vor, du machst ein Unternehmen auf und zwar verleihst du schweres Gerät. LKWs oder du verleihst Bagger oder so. Du hast einen Baggerverleih. Dann hast du irgendwie 10 Bagger und die verleihst du dann. Dann hast du so ein bisschen Bürokratie da drin ablaufen und du hast vielleicht ein paar Angestellte und Kunden. Aber du kannst dich eigentlich immer noch drum kümmern. Aber wenn du wächst, zum Beispiel auf Amazon Größe oder Alibaba oder Google mit Alphabet, dann wird das dermaßen komplex, dass du es als einzelne Person, als Machthaber im Prinzip nicht mehr überblickst. Und bei dermaßen viel technologischen Neuerungen, die wir momentan haben, hat keiner den Überblick. Es passiert ja so viel überall. Deshalb können wir da auch nur gemeinschaftlich im Prinzip als Gruppe drüber entscheiden. Habe ich dich verloren?
Nee, ich warte, wie es weitergeht, also worauf du hinaus willst.
Dass ein einzelner Mensch nicht entscheiden kann, was richtig oder falsch ist.
Aber wir haben nur einzelne Menschen, die Entscheidungen treffen. Und wir können schon...
Ja, da empfehle ich dir eine Hypothese, dir mal anzuhören. Entscheidungsfindung in der Gruppe.
Ja, darüber hatten wir nun gesprochen, aber worüber wir eben geredet hatten, war doch das Motiv, also das Ziel, mit welchem man Entscheidungen trifft.
Ja, und ich wollte
mit der These, dass die Ziele im Moment nicht auf das hinführen, was wir alle im Grunde doch erreichen sollten. Und ich bin der Meinung, dass es einen Konsens gibt, den man unter allen Menschen finden kann, der im Grunde sowas wäre wie Lebensqualität für alle Menschen.
Glaube ich nicht mal. Manche sind echt sehr egoistisch.
Ich glaube, dieser Egoismus ist auch nur vor einem Ziel, was worüber man reden kann. Also vor dem Ziel, ich möchte, dass es mir möglichst gut geht. Wenn man aber dieses gemeinschaftliche Ziel betrachtet und davon ausgeht, dass das da auch dazu beiträgt, dass es den Einzelnen gut geht, dann bräuchte der Egoist seinen Egoismus auch nicht mehr, weißt du?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man kann auch eine Genugtuung daraus ziehen, dass man was hat, aber man kann auch eine Genugtuung daraus ziehen, dass ein Konkurrent etwas nicht hat.
Ja, aber wo kommt die Konkurrenz her?
Nein, das ist Neid und Macht, beziehungsweise Machtneid.
Also wenn du einen Konkurrenten hast, dann geht es da ja darum, wer irgendwas hat letztlich.
Ja, aber macht es sich jetzt wirklich, dass es hast oder dass du es geschafft hast oder dass du es geschafft hast und er nicht oder dass er es nicht geschafft hat? Was genau macht dich dann zufrieden?
Tja, da steigen wir jetzt in die Tiefen des Menschen ein, der menschlichen Psyche.
Ich würde eigentlich sagen, dass man es selbst geschafft hat und der andere nicht. Also, dass man den anderen besiegt hat. Darum geht es doch dann eigentlich im Wettkampf.
In dem Wettkampf, ja, aber das, was ich sagen möchte, ist eben, der Wettkampf ist natürlich auch dadurch gestützt und die Frage ist jetzt, ob auch oder nur dadurch gestützt, dass man von der Prämisse ausgeht, es gibt einen Preis quasi und um den kämpfen beide Konkurrenten. Und ja, einer kann ihn haben und der andere nicht.
Ja.
Wenn du dieses Konstrukt aber auflöst, dann ist der Wettkampf ja weg.
Ja, aber das kannst du nicht auflösen.
Warum nicht?
Es gibt manche Dinge nur einmal.
Und wenn man sie teilt, gibt ja nicht nur ein Ding, weißt du? Also natürlich gibt es manches nur einmal, aber dann gibt es halt trotzdem noch was anderes.
Und wenn alle Menschen das haben wollen und manche es nicht haben können aus Zeitgründen, weil...
Ich möchte jetzt dein eigenes Argument von vorhin gegen dich führen. Die Menschenstämme, bei denen es Privatbesitz nicht gibt. Was ist mit den Indianern? Wo haben die den Wettkampf um diesen einen Preis, den dann einer hat und der andere nicht?
Die hatten Territorien. Also die hatten dein Stamm hat ein Territorium und das grenzt dann an andere Territorien anderer Stämme. Und die haben sich nicht als Besitzer des Landes gesehen, sondern als Gärtner. Also, weißt du, was ich meine?
Als Gärtner?
Ja, also philosophisch gesprochen.
Okay.
Aber die hatten trotzdem Probleme damit, wenn ein verfeindeter Stamm reinkam auf das Gebiet. Das heißt, ohne zu denken, dass denen das Land gehört, haben die es trotzdem verteidigt. Also man könnte ja vielleicht sagen, dass die innerhalb des Stammes keinen Besitz hatten, allerdings schon im Vergleich zum verfeindeten Stamm. Jetzt irgend so ein Tipp. Okay. Ja, ich hatte irgendwie Internet gerade. Tot. Ich war dabei stehen geblieben, dass...
War ein verdammt witziger Punkt in der Diskussion, weil nämlich sich das gerade um 180 Grad gedreht hatte.
Ja.
Hast du es gemerkt? Du hast auf einmal meine Anfangsthese verteidigt. Und ich deine.
hat uns halt jetzt in dem Moment besser gepasst, das so rumzumachen. Ja, aber ich sag schon, dass so eine gewisse Diabolität, wenn das ein Wort ist, im Menschen drin steckt.
Im Menschen insgesamt, wo kommt die her? Von seiner Unzufriedenheit?
Ich glaube, das ist tatsächlich hormontechnisch in uns drin. Stell dir vor, du spielst irgendein Strategiespiel, zum Beispiel Schach oder sonstiges, gegen einen Computer oder gegen einen Menschen. Dann hast du bei einem Sieg gegen den Menschen doch mehr Genugtuung.
Ja.
Auch wenn die Herausforderung vielleicht eine geringere war.
Ich stimme dir da übrigens zu.
Und deshalb glaube ich, dass du diesen Egoismus oder... Ja, ich habe vorhin das Egoismus genannt, dann bleibe ich kurz dabei. Nicht aus Menschen rauskriegst. Nicht aus allen. Vielleicht aus vielen, aber nicht allen.
Nein, ich glaube aus dem Menschen generell nicht. Also aus ein paar wenigen, aus Ausnahmen. Aber nicht aus einer nennenswerten Menge.
Es ist auch ein bisschen die Frage, wo überhaupt die, wie sich die Gesellschaft selbst definiert. Denn das tut sie, aber die Frage ist, wie das passiert.
Da kämen wir dann langsam wieder zu unserem eigentlichen Thema.
Ja.
Von dem wir uns aber so hart schon entfernt haben, dass es im Grunde falsch wäre, die Folge.
Naja, wir haben zuerst einmal über die Leistung gesprochen und jetzt wollte ich über die Gesellschaft reden.
Über Leistung haben wir gesprochen?
Ja, was eine Leistung ist.
Ach so, Ja. Also für mich ist die Essenz aus dem, was wir bisher gemacht haben, im Grunde Zielsetzung.
Ja, das ist für mich die Definition von Leistung. Weil für mich eine erbrachte
Zielsetzung
Leistung
ist eine Leistung.
Ja. Es ist eine Leistung, ein Ziel zu setzen. Es ist allerdings das... Moment, ich komme durcheinander.
Ich merke.
Es ist eine Leistung, ein Ziel zu definieren und das Ziel war, Leistung zu definieren.
Schön.
Nicht wahr?
Ja, ich würde aber trotzdem noch behaupten, dass für Leistung es mehr braucht, als nur ein Ziel zu setzen. Darin sind Menschen nämlich gut.
Und ich sage, dass es abhängig von deiner Zielsetzung ist, was eine Leistung ist.
Ja. Ja. Womit wir wieder mehr über Zielsetzung sagen, als über Leistung.
Im Prinzip formen wir hier einen Hybridbegriff, den wir nicht kennen als Wort. Mit anderen Worten, du kannst nur über das nachdenken, was du in einer gewissen Weise kennst. Oh, habe ich jetzt einfach so gesagt, ja, naja. Also ich glaube im Prinzip, dass auch die Fantasie Grenzen hat. Zumindest so, wie das Gehirn funktioniert.
Ja, klar. Einig.
Und die Gesellschaft definiert sich, glaube ich, hauptsächlich durch Kommunikation.
Ja, das auch.
Was wir auch gerade machen im Prinzip.
Das sind gerade im Moment noch relativ zusammenhangslose Thesen, die du da raus hast.
Naja, wenn du keine Kommunikation zwischen den Individuen hast, dann hast du auch keine Gruppe.
Ja, Moment, also
die Gesellschaft ist für mich eine größere Gruppe.
Du musst mich jetzt irgendwo abholen. Also du musst mir zumindest sagen, worüber du gerade redest. Du hattest von Leistung geredet, dann, dass die Fantasie begrenzt ist, dann, dass die Gesellschaft durch Kommunikation funktioniert. Also
worüber redest du gerade? Woher weiß die Gesellschaft, was sie für Ziele hat?
Ah, das ist die Frage, die du gerade klären möchtest, oder wie?
Ja.
Alles klar. Ja, danke.
Und ich behaupte durch Kommunikation. Sehr offensichtlich. Das heißt, dass ab einer gewissen Gruppengröße kann man nicht mehr mit jedem Gruppenmitglied ein persönliches Verhältnis aufbauen.
Ja.
Sagen wir mal eine Gruppe von 10.000 Menschen. Aber es bilden sich dann Subgruppen und da kann kommuniziert werden und dann kommunizieren vielleicht Vertreter, die aber im Prinzip die Interesse der Subgruppe vertreten, wodurch dann alle miteinander kommunizieren. Also die gesamte Gruppe steht in Kommunikation miteinander.
Das wäre der perfekte Fall, wenn das so wäre.
Ich sage, das ist der einzige Fall. Wie könnte das denn anders aussehen?
Naja, dass sehr viele Mitglieder der Gruppe nicht miteinander kommunizieren.
Aber sind die dann eine Gruppe?
Interessanter Punkt. Nein, ich würde behaupten, die Gesellschaft gibt es nicht.
Ah, okay. Ist wahrscheinlich Definitionssache. Auf jeden Fall würde ich Kommunikation geklärt, was wer macht. Wir haben ja eine Spezialisierung in der Gesellschaft.
Ja.
Und das geht ohne Kommunikation nicht. Und was man dann macht, entscheidet mehr oder weniger die Gruppe. Das heißt, wahrscheinlich ist ein wichtiger Punkt eine Aufklärung.
Es ist schon interessant, wie wir eigentlich immer wieder auf das gleiche Problem stoßen, wo du sagst, dass im Grunde die Gruppe entscheidet. Ich behaupte, dass es die Gruppe im Grunde gar nicht gibt.
Es gibt sie, solange sie wirkungsmächtig ist.
Ja, nun, da würde ich dann wieder sagen, die Gruppe kann nicht wirkungsmächtig sein, weil es sie nicht gibt. Was wirkt, sind immer nur Bestandteile daraus, die aber im Grunde auch wieder keine Individuen sind, weil es die auch nicht wirklich gibt. Also was es gibt, meiner Meinung nach einfach ja im Grunde dann doch wieder ein sehr großes Individuum, was dann
ja
im Grunde kein Individuum mehr ist, also eine einzige Einheit aus allem.
aus allem was.
Menschen. Mit allem. Nein, nein, nein. Ich würde die Menschen nicht von anderem abgrenzen.
Also energetisch.
Ja. Energie können wir uns vielleicht zusammenfassen, ja.
Ich notiere mir das mal.
Was genau?
Energiewesen.
Wir sind uns einig, dass das auch alle Materie und jede Form der Energie mit einschließt, ne?
Yep.
Alles klar.
Ich glaube, als Einführung in die Thematik reicht das, oder?
Was meinst du?
Ja, mit unserem Thema.
Ach so, dass wir mit dem Thema für heute durch sind, oder wie?
Ja.
Von mir aus gerne, ja, ich bin müde.
Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.